Lob und Dank sei dem Herrn. Mir wäre es recht gewesen, wenn die Sänger noch ein Lied gesungen hätten. Das erste war schon Evangelium, hat uns schon vor Augen geführt, wie wichtig es ist, bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Ich heiße alle herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Lasst uns mit dem Lied 215 beginnen. 215. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. 215. Singen wir als zweites Lied 222. 222. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das möge heute so werden, dass er uns alles, wirklich alles, aus Gnaden werden kann. Singen wir noch 343, dann bitte ich Bruder Graf, ein Wort zu lesen und mit uns zu beten. 343. Singen wir, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Rausche und wehe, oh, bleib nicht fern. Rausche und wehe. Zusammen tauch aus der Höhe das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gotteslamm, das für mich stand, für mich stand am Kreuzes. Immer treu zu Jesus. Immer treu zu Jesus. Immer treu zu ihm. Treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts ziehen. Immer treu zu Jesus. Immer treu zu ihm. Treu zu seinem Kreuze, bis wir heimwärts ziehen. Amen, Amen. Setzt euch. Am liebsten hätte ich noch einige Chorusse gesungen. Die haben ja alle einen wunderbaren Inhalt, göttliche Substanz, Verkündigung des herrlichen Evangeliums. Nochmals heiße ich alle herzlichst willkommen. Bruder Forestieri ist mit einer kleinen Gruppe hier. Gott segne euch. Bruder Graf hat Bruder Etienne Genton schon erwähnt. Gott segne ihn, seine Frau und das Werk in ganz Italien. Dann haben wir heute eine Schwester hier, die in Tucson, ich glaube vor 3 Wochen war, als ich dort gepredigt habe, und heute ist sie hier. Where are you, sister? Would you stand up? Wo ist die Schwester? Ja, Da haben wir eine Schwester, die hat mich gerade in Tucson, Arizona gehört und heute ist sie hier. Ja, God bless you, kann man von Herzen sagen. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Haben wir einige, die zum ersten Mal hier sind? Hebt doch kurz die Hand. Ja, meine Freunde, Gott segne euch auch zum ersten Mal. Gott segne, Gott segne. Gott der Herr segne. Schön, zum zweiten Mal. Sehr schön. Ja, Gott der Herr segne uns. Wir sind dankbar, dass wir noch in Freiheit zusammenkommen können, um das Wort zu hören. Bruder Graf hat ja einen kurzen, aber guten Bericht aus Chile mitgebracht. Ihr wisst, dort haben unsere Geschwister Gnade bei Gott gefunden, dass eine ganze Gruppe, die 40 Jahre irregeleitet wurde, oder wenigstens 125 aus dieser Gruppe waren bei der ersten Taufe dabei, haben das Wort angenommen und sind gesegnet worden. Und Bruder Graf hat jetzt das große Vorrecht, dieser Gruppe zu dienen und die Belehrung weiterzugeben. Einfach sehr schön. Wir sind Gott für alle Brüder dankbar, für Bruder Barrier, für Bruder Leonard aus Brüssel, für unsere Brüder aus Paris und Orléans und einfach von überall, die das gleiche Wort, die Botschaft der Stunde tragen. Ich war in Ghana und wir haben in der Tat große Versammlungen gehabt. In 4 Versammlungen waren Prediger und Pfarrer aus verschiedenen Denominationen, auch mit umgedrehtem Kragen waren einige dort. Und ich war Gott sehr, sehr dankbar, dass er Türen geöffnet und Herzen aufgetan hat. Und die letzte Versammlung war in Tema. Das ist eine Stadt etwa 60 Kilometer von Accra entfernt. Und dort hatten wir die größte Versammlung. Man sagte zwischen 900 und 1000 Leuten, die anwesend waren. Und dort war ich zum ersten Mal vor 36 Jahren und habe in der Tat einige wiedergesehen und vor allen Dingen die Frucht der Aussaat war zu sehen. Dankbarkeit ist zum Throne Gottes emporgestiegen von denen, die herausgerufen von Gott begnadigt wurden und bereit sind, den ganzen Weg des Glaubens und des Gehorsams mit dem Herrn zu gehen. Kurz auf das, was in Israel geschieht. Wir alle leiden mit, wir fühlen mit, wir gehen mit. Es wäre ja so, als wären wir dort und würden das alles ganz bewusst und persönlich miterleben. Alle wahren Gotteskinder stehen auf der Seite Israels. Das ist nun einmal so. Und Gott, der Herr, möge Gnade schenken. Und vielleicht noch die Bemerkung, es wird jetzt tatsächlich in die letzte Phase überleiten. Ich kenne ja auch den Libanon aus den 60er Jahren. Und ich denke da an die letzte Volkszählung im Libanon. 1932 waren 62 Prozent Christen, heute sind es nur 31%, und in der Zwischenzeit hat ja dort dieser Völkermord, wie man sagt, stattgefunden. Moslems haben Christen gemordet. Aber jetzt wird die Zone, die vor 6 Jahren von den Israelis frei gemacht wurde, einer internationalen Friedenstruppe zugeordnet werden und parallel dazu die Friedensverhandlungen über Jerusalem, und das ist dann die Erfüllung von dem, was Gott durch den Propheten Daniel gesagt hat. Sehe ich da Geschwister Miskis? Steht doch mal bitte auf. Ach, natürlich. Das ist doch Papa und Mama Miskis aus Sao Paulo. Gott segne euch besonders in unserer Mitte. Dankeschön. Ja, also habt keine Furcht. Wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Wichtig ist nur, dass wir es als Gemeinde begreifen. Und schon im ersten Lied, das die Sänger gesungen haben, ihr alle habt es noch gut in Erinnerung, vom Öl, von der Lampe, vom Bräutigam, der kommen wird. Und ich möchte wirklich, dass wir uns alle dessen bewusst werden, dass die göttliche Botschaft, die wir gehört haben, die Botschaft der Herausrufung und der Zubereitung ist, die göttliche Botschaft des Wortes, um die Brautgemeinde in Übereinstimmung mit dem Worte zu bringen, so dass Braut und Bräutigam vereint werden. Und um das direkt zu sagen, nur wer zur Brautgemeinde gehört, wird auf das Acht geben, was der Bräutigam der Braut zu sagen hat, und auf das, um mit der Offenbarung zu sprechen, was der Geist den Gemeinden jetzt zu sagen hat durch das Wort. Ich will euch damit nicht belasten, aber ich habe ein Manuskript mit mir und ich bitte sehr um Gebet. Es ist in der Tat so, dass innerhalb der Endzeitbotschaft, wer weiß, wie viele Richtungen entstanden sind, mit den unmöglichsten Deutungen und Lehren, die international ihren Lauf nehmen und dafür sorgen, dass überall Uneinigkeit herrscht und Spaltungen geschehen, und immer wieder sind Brüder, die Menschen in ihre Gefolgschaft ziehen und immer unter dem gleichen Vorwand: der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Und keiner von ihnen denkt daran, zur Heiligen Schrift zu gehen und zu fragen, was sagt die Schrift dazu? Halleluja. Nur mal, um einige Fragen vorzulesen. Ich werde nichts darüber sagen. Was ist deine Einstellung zu dem Dienst Bruder Brenhams heute? Die Fragen werden mir gestellt. Was ist der eigentliche Wortlaut des Auftrages, den William Brenham bekam? Was ist deine Überzeugung betreffs der Endzeitbotschaft? Korrigierst du in bestimmten Punkten den Propheten? Was ist dein Absolut, die Bibel oder die Botschaft? Lehrst du anders, als Bruder Branham gelehrt hat? Glaubst du an die Öffnung der Siegel? Wurde das siebente Siegel auch geoffenbart? Glaubst du, dass Offenbarung 10, 1 bis 7 erfüllt wurde? Glaubst du, dass Bruder Branham die sieben Donner geoffenbart bekommen hat? Und so weiter. Das geht bis zu der Frage, kann etwas unerfüllt bleiben, das Bruder Branham in einer Vision gesehen hat? Vorher war die Frage, was ist mit der Zeltvision? Ihr habt sicherlich die Einzelheiten der Dinge nicht mitbekommen, aber weltweit ist es einfach notwendig geworden, von der Bibel her zu beleuchten und auch von den anderen Aussprüchen Bruder Branhams jedes Thema biblisch zu beleuchten. Und ich führe hier aus, dass es nicht statthaft ist, eine Lehre auf eine Bibelstelle oder auf einen Ausspruch zu gründen. Alles muss auf zwei oder drei Zeugen bestehen. Alles muss in Übereinstimmung gebracht werden. Es war die schwierigste Aufgabe, die mir bis jetzt gestellt wurde. Und ich habe es wirklich mit sehr viel Schmerz getan, mit innerem Weh getan. Aber ich habe es getan mit Blick auf Klärung, dass der Brautgemeinde oder allen, die zur Brautgemeinde gehören, dass ihnen die Weisung von Gott aus durch das Wort geschenkt wird, dass alle Dinge von der Schrift her beleuchtet werden. Wir haben in dem, was Bruder Graf schon betonte, mit dem Sehen, und dazu möchte ich einleitend aus Offenbarung, dem ersten Kapitel lesen. Die Betonung lag ja darauf, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir sehen. Offenbarung, erstes Kapitel, Vers 10 und 11. Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tage des Herrn oder an den Tag des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme gewaltig wie Posaunenschall. Die rief mir zu, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Was du zu sehen bekommst, was dir gezeigt wird, was dir geoffenbart wird, das teile den Gemeinden mit, damit auch sie an der göttlichen Offenbarung Anteil haben. Was du zu sehen bekommst, schreibe in ein Buch. Es ist geschrieben worden. Wir haben das, was Johannes sah, hier in 22 Kapiteln hinterlassen bekommen. Und ich denke in der Tat gern an die Tage zurück, als ich auf der Insel Patmos auf und ab ging, auch mit Tränen und mit diesem Buch in meiner Hand und wieder zurück in den Raum und dem Herrn sagte, offenbare du mir, zeige du mir das durch deinen Geist, was du damals dem Johannes auf der Insel Patmos gezeigt und geoffenbart hast. Offenbare es mir durch deinen Geist. Ein zweites Wort, das dazu gehört, und dann kommen wir zu dem Leitwort. Im 1. Thessalonicher, im 2. Kapitel, haben wir ja den Ausspruch in Vers 13, 1. Thessalonicher, 2. Kapitel, Vers 13. Deshalb sagen auch wir Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist, als Gottes Wort, das sich nun in euch, seitdem ihr gläubig geworden seid, auch wirksam erweist. An welches Wort denken wir jetzt? Hebräer, 4. Kapitel. Das Wort Gottes dringt durch. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer, 4. Kapitel, Vers 12. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig auch heute. Und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke, Mark und scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor ihm verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Jetzt zu dem Leittext, der uns heute auch begleiten soll, aus 2. Timotheus. 2. Timotheus, mit Blick auf die Beantwortung der Fragen, möchte ich uns 2. Timotheus aus dem 2. Kapitel von Vers 24 lesen. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Ich hoffe, dass das so zutrifft. Ein tüchtiger Lehrer, ob tüchtig, aber die Lehre hat Gott uns aus Gnaden geschenkt, fähig, Böses mit Geduld zu ertragen. Ich habe einiges ertragen dürfen, auch mit Geduld. Und die Widerstrebenden mit Sanftmut zurechtzuweisen, habe ich auch versucht in den Predigten und auch jetzt in diesem Schreiben. Und nun kommt der eigentliche Punkt. Ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit verleihe, die Umkehr, zurückzukommen zur Wahrheit, aus den Deutungen herauszukommen, zurück in das Wort hinein. Wir schreiben ja nicht und wir predigen ja nicht, um zu verurteilen und den Leuten das Gericht anzukündigen, sondern um zu helfen, nur um zu helfen. Weiter, sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen. Hier haben wir einen Satz, der spricht Bände. Aus den Schlingen des Teufels losmachen. Jede Deutung ist eine Falle. Jede Deutung ist eine Schlinge. Und wir müssen einfach darauf achten, wenn wir schon hineingeraten sind, dann ist Befreiung, Lösung, herauskommen ist möglich. Ich lese noch einmal. Dass sie nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen. Das Losmachen musst du besorgen. Der Herr schenkt die Gnade, er schenkt Offenbarung, er gibt sein Wort, damit wir die Schlingen und Fallen erkennen und die Deutungen durchschauen. Aber du selber musst innerlich dagegen auftreten. Nein, ich bin nicht dazu bestimmt, Deutungen zu glauben und in der Schlinge des Feindes zu sein, sondern das Wort zu glauben und so in der Obhut des Herrn zu bleiben. Dann, was noch ganz wichtig ist, ist der letzte Teil in diesem Satz, in diesem Vers, sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, um ihm zu willen zu sein. Und das ist jetzt die große Not. Wenn Gott durch sein Wort zu uns spricht, dann um uns in seinen Willen, in seinen Heilsplan hineinzuführen. Wenn der Feind mit den Deutungen, mit den Auslegungen kommt und wir ihm zu Willen sind, zuhören auf das Eingehen, was er sagt. In dem Moment, so steht es hier geschrieben, um ihm zu Willen zu sein. Und deshalb ist die Stunde der Entscheidung gekommen, um Licht von der Finsternis zu trennen und ganz klar zu sagen, dass alles, was Gott der Gemeinde verheißen hat, steht in der Bibel. Und ich sage das mit aller Deutlichkeit. Nur wenn es in diesem Buch eine Verheißung gibt, dann gibt es auch eine Erfüllung. Und wenn ich heute hier, und ich hoffe, dass die ganze Welt nicht zuhört, nur die Gläubigen, wenn ich heute hier sage, dass alle, die Bruder Brenim nahestanden und ihn als Prophet aufgenommen haben, glauben, dass er auferstehen wird, dass er einen Zeltdienst haben wird und dass in diesem Zelt die letzte Runde sein wird und so weiter. Nur weil Bruder Brenim 1958 zum ersten Mal über das Zelt sprach, das er gesehen hat, das er 1955 gesehen hat, und das war das Jahr, in dem ich Bruder Brenim kennenlernte, 1958 habe ich es in der Broschüre, in der Zeitschrift von Madsen Bosse, der eine große Gemeinde in Chicago hatte. Er hat über das Zelt geschrieben. Ich habe den Artikel gelesen. Jetzt aber Folgendes. Mit dem Moment, auch wenn Bruder Brenim selber bis zum letzten Atemzug mit der buchstäblichen Erfüllung der Zeltvision gerechnet hat. Und das hat er. Und das hat er. Aber mit dem Moment, wo er heimgegangen ist, dürfen wir offen und frei bekennen, war sein Dienst zu Ende. Und dann muss man einfach reell genug sein und sagen, dass Gott in irdischen Beispielen und Symbolen anzeigen kann, was eine göttliche Bedeutung hat. Denkt an Petrus. Petrus sieht ein Leinentuch an vier Enden festgebunden, vom Himmel herabkommen, und allerlei Kriechgetier war da drin, und er sagt, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und es ging gar nicht um Essen und auch nicht um die unreinen Tiere. Es ging um die Heiden, die das Evangelium hören sollten. Man muss einfach wissen und auch anerkennen, dass unser Herr alles in Beispielen, in Symbolen, meinetwegen die sieben Gleichnisse in Matthäus 13, die hat er alle, er hat das Reich Gottes in irdischen Beispielen dargelegt, damit die Leute ihn verstehen, dass sie nachvollziehen können. Aber hier ist der Punkt. Es muss geoffenbart werden. Geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Derselbe Bruder Brenhem, der von Gott, dem Herrn, die Weisung bekam, und eigenartig, aber ich habe es gerade vor einigen Tagen nachgelesen, am 1. April 1962 sprach Bruder Brenhem von der Einlagerung der Speise. Und am 2. April, wenn man den Zeitunterschied berücksichtigt, sprach der Herr zu mir, Krefeld-Luisenstraße 160 auf der zweiten Etage. Und Bruder Brenhem hat doch natürliche Dinge gesehen. Ja, Verzeihung, aber er sprach von Mohrrüben, von Kartoffeln, die er körbeweise in die Kapelle getragen hat. Und die Stimme sagt zu ihm, das ist die Speise, die du einlagern sollst. Und das hatte mit Kartoffeln und Gemüse gar nichts zu tun, sondern mit dem verheißenen Wort für diese Zeit. Ja, ich kann doch nichts dafür. Gott macht es einfach so, dass die Klugen und Weisen darüber stolpern, aber den Seinen offenbart er es, um das auch hier mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Wir haben mindestens so 30, 40 Brüder und Schwestern, die bestätigen können, dass wir 1962 alle Regale gefüllt haben mit Lebensmitteln, von Mehl über alles, was wir benötigten, um überleben zu können. Nur weil der Herr ja auch irdische Lebensmittel in dem, was er gesprochen hat, erwähnte. Ja, und dann kam doch der Moment, wo die Verzweiflung so groß wurde, dass ich gesagt habe, Herr, du hast gesprochen und es ist nichts passiert. Ich will nicht mehr leben und schon gar nicht mehr predigen. Was kann ich dafür, dass Gott in irdischen Beispielen und Symbolen himmlische Dinge und Übernatürliches offenbart? Der Herr spricht vom Weizenfeld, er spricht vom Netz, das ausgeworfen wird, sogar vom Sauerteig. Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig. Er hat all die Beispiele gegeben. So spricht Gott bis zum heutigen Tage. Und es ist in Matthäus 13 gesagt worden, als unser Herr über die Gleichnisse sprach, er tat seinen Mund auf, um das, was von Ewigkeit her verborgen war, zu offenbaren. Überlegt mal, sieben irdische Beispiele für das Reich Gottes verwendet, soll ich euch vorlesen? Und dann sagt er, oder die Schrift sagt, er tat seinen Mund auf, um das, was seit Grundlegung der Welt verborgen war, zu offenbaren. Matthäus 13, Matthäus 13, von Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksscharen, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. So sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der da sagt: Ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun. Ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Ja, was sagt ihr nun? So spricht Gott, so offenbart er in Einfachheit sein Vorhaben, ja seinen Willen. Bitte wollen wir heute begreifen, wer sich Gott und Gottes Wort unterstellt, ist im Willen Gottes. Wer sich den Deutungen fügt, gerät in eine Schlinge und ist, wie hier geschrieben steht, dem Feind zu Willen. Das eine scheidet das andere aus. Es gibt keine Vermischung, es gibt keinen Kompromiss. Und ich lese es noch einmal in 2. Timotheus, dem zweiten Kapitel, im letzten Vers. So dass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, um ihm zu Willen zu sein. Das ist die große Not. Gehen wir zurück zum Garten Eden. Was geschah? Die Unterhaltung mit dem Feind und der Eva war doch über das, was Gott gesagt hat. Es war kein neues Thema. Es ist immer das gleiche Thema. Jedes Mal, wenn Gott durch sein Wort etwas offenbart, dann kommt der Feind und er nimmt das gleiche Thema, aber er fügt hinzu, er ändert ab und siehe da, der Tod ist dann gewiss. Noch ein Wort im Vergleich zu diesem aus dem Jakobusbrief. Im Jakobus, dem 5. Kapitel, haben wir ja von der Wiederkunft des Herrn, besonders von Vers 7, Jakobus 5, von Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und ihr kennt ja alle diesen Text. Jetzt gehen wir direkt zu den letzten Versen von Vers 19. Jakobus, 5. Kapitel von Vers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und eine ihn zur Umkehr bringt, so sollt er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird damit seine Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden zudecken. Wir sind auf den Weg Gottes, auf den schmalen Weg, auf den Weg des Lebens gestellt worden. Und wir sind dazu von Gott bestimmt, in dieser Zeit das ewig bleibende, ewig gültige Wort Gottes zu hören, um so Wortbraut zu werden, wie der Bräutigam das Fleisch gewordene Wort war. Die beiden Stellen aus dem Propheten Jeremia sind uns ja gut bekannt. Jeremia 6. Kapitel, Jeremia Kapitel 6, und hier lesen wir in Jeremia 6 von Vers 16. So hat der Herr gesprochen, tretet hin an die Wege und haltet Umschau und forscht nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Heils sei, und dann wandelt auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Im 7. Kapitel direkt dasselbe Thema fortgeführt, Jeremia 7, Vers 22, hier lesen wir, denn ich habe euren Vätern damals nichts davon gesagt, als ich sie aus Ägypten wegführte, dass sie Brandopfer und Schlachtopfer darbringen sollten, sondern habe ihnen das Gebot gegeben, gehorcht meinen Weisungen, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Haltet den ganzen Weg inne, den ich euch gebiete, damit es euch wohl ergehe. Haltet den ganzen Weg inne, den Weg, den der Herr geboten hat, damit es euch wohl ergehe. Dann haben wir ja die Schriftstellen gelesen, dass Brüder einfach in die Schlinge des Feindes geraten, dass sie Deutungen verbreiten und die Möglichkeit haben, zurückzukommen. Nehmen wir 2, 3 Beispiele. Sogar in der Apostelgeschichte, am Uranfang in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, traten Brüder auf, die einfach behauptet haben, dass alle gläubig gewordenen aus den Heiden sich beschneiden lassen müssen. Und siehe da, man kann Apostelgeschichte 15 von Vers 1 lesen und dann, Brüder und Schwestern, wird Licht in die Sache hineingetan, nämlich in Vers 4 und Vers 5. Nach ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott durch sie vollbracht hatte. Und jetzt kommt's. Da traten einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und gläubig geworden waren, mit der Forderung auf, man müsse die Heiden in dem Fall beschneiden und von ihnen die Beobachtung des mosaischen Gesetzes verlangen. Hier haben wir die große Not. Brüder, die gläubig werden, müssen darauf achten, dass sie ihre eigenen Meinungen zu Hause lassen, dass sie, ehe sie andere belehren, von Gott gelehrt werden. Was will ich mit den Fragen der Schriftgelehrten und Pharisäer? Aber sie haben dazu gedient, dass eine biblische Antwort auf das Thema gegeben werden konnte. Und das ist auch hier mit all diesen Fragen. Man kann den Kopf schütteln, doch damit ist keinem geholfen. Die Fragen, so töricht sie zum Teil sein mögen, werden dazu dienen, dass alle, die auf eine göttliche Antwort warten, sie auch bekommen. Und hier in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel lesen wir dann in Vers 28, es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weitere Last aufzubürden als das vom Blutgenuss, vom Fleisch erstickter Tiere, von der Unzucht und so weiter bewahrt zu werden. Aber die Hauptsache lesen wir in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, und hier ist es ja sicher der zweite Teil von Vers 7. Werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurem Kreise dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen. Jetzt kommt die Bestätigung. Und Gott, der Herzenskenner, hat selbst Zeugnis für sie dadurch abgelegt, dass er ihnen den Heiligen Geist gerade so verliehen hat, wie uns, ihnen wie uns. Vers 9, er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht, indem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Hier sind wir nun bei einem noch ernsteren Punkt angekommen. Hier wird davon berichtet, dass der Heilige Geist in der gleichen Weise wie zu Pfingsten auf die 120 überall, ob in Samarien, ob im Hause des Cornelius, wo immer es war, und jetzt hier wird ja Bezug darauf genommen, dass er ihnen, also den Brüdern und Schwestern aus den Heiden, den Heiligen Geist, die Geistestaufe in derselben Weise geschenkt hat, wie am Anfang und wie von Johannes dem Täufer angekündigt: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Brüder und Schwestern, ich wäre nicht aufrichtig und könnte euch nicht in die Augen schauen, wenn wir nicht die drei Stellen, die Stelle aus Matthäus 24, 33, die Stelle aus Markus 13, was ist Markus 13, 29, wenn wir uns nicht mit Lukas 21 von Vers 31 bis 36 befassen würden. Nämlich in Verbindung damit, dass wir sehen, wie alles sich erfüllt, sollen wir nicht nur unsere Häupter erheben, sondern Gott darum bitten, dass er uns die Kraft verleihen möge. Ausstattung, Ausrüstung, Bevollmächtigung mit der Kraft aus der Höhe. Brüder und Schwestern, was wir bis jetzt haben, reicht nicht aus. Gott hat mehr für uns. Auch von uns muss in Kürze gesagt werden können: Wir haben die Geistestaufe genauso empfangen wie unsere Brüder am Pfingsttage, wie unsere Brüder und Schwestern im Hause des Cornelius, wie in Samarien, wie in Ephesus und überall, wo das Evangelium Jesu Christi verkündigt wurde. Habt ihr den Wunsch danach? Ist es euer Verlangen? Erst kommt ja die Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt und dann kommt das Verlangen. Lesen wir es aus Lukas 21, ist ja die Zusammenfassung von dem, was in Markus 13, Vers 29 und in Matthäus 24, Vers 33 schon geschrieben steht. Hier lesen wir in Lukas 21 von Vers 34. Habt aber auf euch selbst acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei, durch Trunkenheit oder Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge. Denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entfliehen und vor den Menschensohn hinzutreten. Das muss unser inniges Gebet werden. Gott muss einfach Gnade dazu schenken. Und wie Bruder Brenhem eine ganze Predigt über den Notschrei gehalten hat. Der Notschrei. Und Brüder und Schwestern, nach der 40-jährigen Zeitspanne, seit Bruder Brenhem heimgenommen wurde, sehen wir doch, dass es tatsächlich ein im Kreis gehen zum größten Teil war. Gott ist uns gnädig gewesen, er hat uns in sein Wort hineingeführt, aber immer wieder stellen wir fest, dass es einfach nicht genügt, sondern dass wir mehr brauchen. Nicht nur, dass wir singen, mehr von dem Heiland, sondern es tatsächlich empfangen. Noch den Vergleich mit dem Willen Gottes, der uns durch das Wort Gottes aus Gnaden geoffenbart wurde und weiterhin geoffenbart wird. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass Gott uns nicht nur herausgerufen hat, sondern hineinführen wird. Ich bin der Überzeugung, er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Das Warten ist natürlich schwierig, aber Gott wird uns dazu auch Kraft und Gnade verleihen. In 2. Timotheus, dem ersten Kapitel, haben wir den Vergleich. 2. Timotheus, erstes Kapitel, Vers 1. 2. Timotheus, erstes Kapitel, Vers 1. Hier haben wir den Apostel, der Folgendes schreibt: Ich, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, durch den Willen Gottes, aufgrund der Verheißung des Lebens in Jesus Christus. Und dann sendet er seinen Gruß. Der Wille Gottes wird hier im ersten Vers des Sinnschreibens uns allen vor Augen geführt. Es genügt nicht zu beten, dein Wille geschehe, sondern den Willen Gottes durch das Wort Gottes geoffenbart zu bekommen. Und Brüder und Schwestern, sagen wir es ganz ehrlich, nur wem Gott es durch den Geist offenbart, wird es verstehen. Nur der, dessen Augen gesalbt werden, wird durch die Salbung des Geistes, durch Offenbarung des Geistes erkennen, was der Herr uns bereitet hat. Also ein Gesandter Jesu Christi, ein Apostel durch den Willen Gottes, um der Gemeinde den Willen Gottes kundtun zu können. Lesen wir dazu Apostelgeschichte 22. Hier ist der Vers 14 wie ein Schlüssel. Apostelgeschichte 22, Vers 14. Er aber fuhr fort, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Es gehört zusammen. Wer einen Ruf aus seinem Munde vernimmt, wer eine göttliche Sendung empfangen hat, ist dazu bestimmt, den Willen Gottes zu erkennen aus dem Worte Gottes und das Volk Gottes in den Willen Gottes hineinzuführen und dass sich alle, die dem Feinde zu Willen sind und in Schlingen geraten sind, herausgelöst werden, um dem Herrn zu dienen. Was den Willen Gottes betrifft, so haben wir sehr kräftige Aussagen in der Heiligen Schrift. Hebräer 10. Kapitel. Ich lese nur noch ein paar Stellen. Hebräer 10. Kapitel, Vers 9 und 10. Er fährt fort danach, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen. Jetzt kommt's. Das Erste, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Das Zweite in Vers 10. Und aufgrund dieses Willens, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Wenn wir geheiligt sein wollen, müssen wir im Willen Gottes erfunden werden. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es hat keinen Zweck, von Entrückung zu singen und Musik dazu vielleicht als Begleitung zu machen. Nein, die Kinder Gottes müssen jetzt in den Willen Gottes hineingeführt werden, gemäß dem Worte Gottes. Auch das muss gesagt werden. Es ging Bruder Branham doch gar nicht darum, dass er im Gegensatz zu allen Kirchen und Freikirchen auftreten musste. Es ging Gott darum, um der Gemeinde die ursprüngliche Lehre neu zu bringen, dass sie auf den Leuchter gestellt werde und alle aus der Schlinge und Gefangenschaft Roms herauskommen, sich von allem befreien, was nicht von Gott kommt, führt auch nicht zu Gott. Und deshalb sandte Gott einen Mann, der zu keiner Kirche, zu keiner Freikirche gehörte, nach der ersten Evangelisation 1933, war seines Bleibens nicht länger in der First Baptist Church, sondern er war von der Zeit ab ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. In Hebräer 10, Vers 14, denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Was haben wir dann noch zu fürchten? Wir haben nur noch zu danken. Gott zu danken für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat. Und Brüder und Schwestern, auch das muss immer wieder neu gesagt werden. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Bruder Brennen hat sich nichts aus dem Ärmel geschüttelt. 4000 Menschen oder mehr waren dabei, als es geschah am 11. Juni 1933. Und so wie Johannes der Täufer unseren Herrn taufte, der als Menschensohn sagen musste und es auch freiwillig sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So geschah es bei der Taufe. Bruder Brennim stand im Wasser im Ohiofluss, wie Johannes der Täufer im Jordan stand. Und der Himmel öffnete sich und die Stimme kam, wie sie dort kam, so kam sie auch hier. So wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Das ist nicht Erfindung, das ist ein Teil des Heilsplanes unseres Gottes. Wir können jetzt nicht in alles hineingehen, aber das möchte ich gern noch erwähnen dürfen. Wenn wir von Matthäus 3 zu Matthäus 11 gehen und dann von Matthäus 11 zu Matthäus 17 gehen, dann haben wir den Aufbau. In Matthäus 3, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 11, wen wolltet ihr sehen, als ihr hinausgezogen seid? Und er spricht, Johannes war mehr als ein Prophet, denn auf ihn bezieht sich das Wort des Propheten Malachi, so steht, Sie können es nachlesen, im Matthäus-Evangelium, im 11. Kapitel. Es ist einfach schön, dass alles in der Bibel geschrieben steht. Ich will es nur eben zusammenfügen, weil es zusammengehört. Matthäus 11, hier haben wir es in Vers 9. Ihr könnt ja alle von Vers 7 lesen, in Vers 9. Aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen Mann, der noch mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist es, auf den sich der Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her und so weiter. Aber jetzt in Matthäus 17, und das ist eigentlich das Entscheidende. Es nützt uns nichts, wenn wir nur Matthäus 3 lesen und dann hören, was da gesagt wurde, was dort geschah. Und es hilft auch nicht, es sei denn, wir lesen weiter, wenn wir in Matthäus 11 lesen, was mit Johannes dem Täufer war und dass sich die biblische Weissagung an ihm erfüllte. Höret bitte gut zu. Hier nahm unser Herr drei Jünger auf den Verklärungsberg. Wir müssen unserem Herrn von Matthäus 3 über Matthäus 11 zu Matthäus 17 folgen. Hier ist der Verklärungsberg. Hier kommt Moses und Elia herab. Sie sprechen mit unserem Herrn, wie der Ausgang in Jerusalem sein soll. Und plötzlich ertönt hier, oder das Wort Schall ist das gut gewählte Wort, eine Stimme erscholl aus dem Himmel. Eine lichte Wolke kam herab und die Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Hier geht es jetzt nicht nur um Offenbarung, sondern auf das zu hören, was er sagt. Und dann erst kommt die Frage, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen soll? Also, der Verklärungsberg war notwendig. Es war nötig, dass Elia und Mose erschienen. Daraus war die Frage frisch auf der Tagesordnung. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Und dann kommt in Vers 11 die Antwort. Er gab ihnen zur Antwort: Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Fassen wir zusammen, worum es geht. Nur über Matthäus 3 zu predigen, was dort mit unserem Herrn geschah, als er im Gehorsam getauft wurde und der Himmel sich öffnete und der Geist herabkam, die Bestätigung: dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir alle brauchen dieses Erlebnis. Der Himmel muss sich über uns auftun. Der Heilige Geist muss herabkommen. Wir brauchen das Zeugnis Gottes: dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann die Antwort unseres Herrn mit Bezug auf Johannes den Täufer: der Dienst war ja schon geschehen. Das war schon Vergangenheit. Und so hat der Herr uns in Matthäus 11 gesagt, Malachi 3, Vers 1, hat sich erfüllt im Dienst Johannes des Täufers. Und derselbe Herr sagt uns in Matthäus 17 mit Bezug auf die Verheißung aus Malachi 3, 23, 24, ich lese es noch einmal: Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Jetzt gibt es Leute, die sagen: ja, in Matthäus 3 hat er das gesagt, in Matthäus 11 das, in Matthäus 17 das. Alles gehört zusammen, muss aber in die göttliche Reihenfolge und Ordnung gebracht werden, um zu wissen, wo was hingehört. Die Ausführung hat, wie ich vorhin schon sagte, folgende Grundlage: dass alles auf zwei oder drei Zeugen, auf zwei oder mehr Bibelstellen gegründet sein muss. Nur dann haben wir das Gesamtzeugnis unseres Gottes. Noch die Stelle aus 2. Thessalonicher, dem 2. Kapitel. Hier haben wir auch den ganz gewaltigen Hinweis. Habt ihr das soweit mitverfolgen können, wie wichtig es ist, einfach mal von Bibelstelle zu Bibelstelle, von Erlebnis oder Ereignis zu gehen und zu sehen, wie der Herr selber die Dinge im Worte festgelegt und dann auch eingeordnet hat. Und Gott hat Bruder Branham dazu gebraucht, um uns überhaupt aufmerksam zu machen. Ich hätte es nicht gewusst und du hättest es nicht gewusst. Keiner auf Erden hätte es gewusst. Denn das Wort kommt immer zum Propheten. Und das Wort kam zum Propheten und es kam durch ihn zu uns. Und dafür sind wir dankbar. 2. Thessalonicher, 2. Kapitel, nur eben die Verse 13 und 14. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch vom Herrn, geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Hier haben wir Glaube, Erwählung und Wahrheit alles und auch Auserwählung auf einen Nenner gebracht. Auserwählung ist nicht nur eine biblische Lehre, sondern eine göttliche Tatsache geworden in unserem Leben. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass alles, was Gott in seinem Worte verheißen hat, auch in unserem Leben aus Gnaden wahr werden kann. Jetzt wirklich nur noch eine Stelle aus 1. Petrus. Auch Petrus war ein Apostel und hat das Wort des Herrn geführt und uns hinterlassen. 1. Petrus, 4. Kapitel, uns allen sehr, sehr bekannt mit Blick auf die Endzeit. 1. Petrus 4 von Vers 7. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Muss man das noch betonen oder sehen wir das tatsächlich mit klaren Augen? Die Schrift wird tatsächlich erfüllt. Habt ihr es gelesen und gehört? Allein in den letzten 4 Wochen Austausch der Botschafter, nicht Rom, der Vatikan mit Jerusalem und so weiter. Wenn man das alles verfolgt, wie die Dinge ihren Lauf nehmen, wir können ja nicht näher darauf eingehen, aber überall und nochmals sei es gesagt, überall erfüllt sich Gottes Wort an allen Ecken und Enden, so kann man sagen. Sogar was die Ismaeliten betrifft, die Nachkommen Ismaels, nachzulesen, was ist 1. Mose 14 wohl, wo Gott der Herr gesagt hat, Ismael wird ein Wildesel sein, er gegen alle, alle gegen ihn, so hat Gott es doch gesagt. Und wer das dann noch zu Galater 4 nimmt, den Vergleich, den Paulus mit den wahrhaft Gläubigen und den anderen gezogen hat, ihr liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Der nach dem Fleisch Geborene hat den gehasst, der gemäß der Verheißung geboren ist. Der Hass ist tödlich zwischen den Islamiten und den Juden. Ist tödlich. Warum? Weil Gott es so gesagt hat, wie ein Wildesel. Und ihr wisst ja, was das ist. Das ist Gottes Heilige. Wisst ihr, wo es geschrieben steht? Wir können es nachlesen. 1. Mose. Aber das passt ja alles heute hier nicht in unsere Wortbetrachtung. Ich will das nur erwähnt haben, um uns zu zeigen, dass wirklich alles und nochmal alles in der Heiligen Schrift steht. 1. Mose 16, Vers 12. Der wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Ja, was soll man daran machen? Und dann, wenn Paulus im Galaterbrief abermals schreibt und darauf hinweist, dass es 2 grundverschiedene Dinge sind, die einfach existieren, nebeneinander existieren. Das ist jetzt das Schöne. Wir brauchen keinen zu hassen und werden trotzdem gehasst. Ich wage zu behaupten, dass es keinen Juden gibt, der die Moslems hasst. Ich wage es einfach so frei und offen zu behaupten, dass es keinen Juden gibt, der einen Hass auf die Leute des Islam hat. Aber auf der anderen Seite haben wir es alle aus den Nachrichten gehört, Israel muss vernichtet, muss von der Landkarte verschwinden, ob im Meer oder wo auch immer. Der Hass ist einfach da. Genauso ist es zwischen den wahren Gläubigen, die in der Wahrheit erfunden werden, und zwischen all denen, die in die Schlingen des Feindes geraten sind. Ja, sie sind in die Schlingen des Feindes geraten und so Gott Gnade schenkt, ist ja noch Zeit der Befreiung. Wir hatten noch 1. Petrus 4 vorlesen wollen. Die Zeit ist um. 1. Petrus 4, Vers 7. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sünden Menge zu. Dieses Wort möge uns allen auch zu Herzen gehen. Die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Es ist keine 4 Wochen her, da hatten Brüder in einem osteuropäischen Land ein Problem untereinander. Und ehrlich gesagt, ich spürte ja, wohin das alles läuft und zielt. Es kam wie ein Weinkrampf über mich. Der Geist Gottes ergriff mich im tiefsten Inneren. Ich habe den Brüdern zugerufen: Verletzt das Gebot der Bruderliebe nicht. Verletzt das Gebot der Bruderliebe nicht. Denn in der Bruderliebe kommt ja erst die allgemeine Liebe. Brüder und Schwestern, irgendwann müssen wir anfangen, uns gegenüber und Gott gegenüber reell zu werden und sagen: Geliebter Herr, es mangelt uns an allen Ecken und Enden. Sei uns gnädig, hilf uns, gib die völlige Wiedererstattung aus Gnaden. Und dann wird der Sieg unseres Gottes offenbar werden. Wir glauben doch auch, dass Gott mit Israel seinen Weg hat. Und solange sie noch politisch selber tätig sind, braucht Gott nicht einzugreifen. Und wenn sie am Ende sind, dann wird Gott eingreifen und einen neuen Anfang machen. Genauso ist es auch mit uns. Und ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo wir einfach ausrufen: Der Herr ist meine Hilfe. Amen. Gott segne Israel, er segne die Gemeinde Jesu Christi, er schenke uns allen Gnade, dass alle, die noch nicht gerettet sind, gerettet werden, dass alle, die noch nicht Vergebung erlebt haben, sie erleben, auch wenn wir den Kern heute nicht so deutlich berührt haben, so bleibt es dabei, dass wir Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den gen Himmel gefahrenen und den Wiederkommenden verkündigen und aller Welt zurufen: Lasset euch versöhnen mit Gott, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Ich möchte nur noch fragen: Habt ihr das alles verstanden? Habt ihr es gesehen? Von Matthäus 3 zu Matthäus 11 zu Matthäus 17 auf den Verklärungsberg mit unserem Herrn, um an dem, was Gott tut, teilzuhaben. Amen. Lasst uns den ganzen Weg mit unserem Herrn gehen und dann werden wir das Ziel erreichen. Gott, der Herr, segne uns alle. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Vielleicht singen wir wie schon so oft: So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Während wir die Häupter geneigt halten, lasst mich fragen, ob einige in unserer Mitte sind, die ein Anliegen haben, die in Not sind, was immer es sein mag. Deine Last darfst auf Jesus du legen und ihm stets wie einem Freunde vertrauen. Du darfst beten um Sieg und um Segen, und dann wirst die Erhörung du schauen. So singt ein Liederdichter, und die Schrift sagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, Gott hat sein Volk gnädig besucht. Ja, er hat uns heimgesucht in Gnaden, hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart, hat uns auf den Verklärungsberg mitgenommen. Wir sehen den Dienst Moses und Elias bis hin zur Offenbarung 11. Wir sehen den Dienst Elias, der wie damals Elia der Tisbiter die 12 Steine zusammensuchte und den Altar des Herrn wieder aufbaute. Wir sehen den einzelnen Dienst und den gemeinsamen Dienst. Gott hat uns Gnade geschenkt. Er hat uns in das Allerheiligste eingeführt, hat mit uns geredet. Und das, ob es Daniel oder Johannes auf der Insel Patmos geoffenbart wurde, Brüder und Schwestern, es ist Gnade. Der Herr hat auch uns an den Tag des Herrn genommen, hat uns die Dinge sehen lassen, die er damals Johannes zeigte, hat unsere Augen gesalbt, unsere Herzen aufgetan, und wir dürfen glauben, und dem Glauben folgt die Offenbarung. Wir glauben, wie die Schrift sagt, und bekommen das Wort geoffenbart und werden in der Wahrheit des Wortes geheiligt. Dies ist die Stunde Gottes. Der Tag des Heils geht dem Ende zu. Der Tag des Herrn bricht an. Wir erkennen, die Endzeit ist am Ende angekommen. Wer möchte im Gebet vor Gott gedacht werden? Hebe kurz die Hand, niemand schaut. Oh, Halleluja, sind ja fast alle. O großer Gott, wir schauen auf zum Gnadenthron und wissen, dass dein Sieg unser Sieg ist. Wir danken dir, geliebter Herr, für die Erlösung, für die Versöhnung, für die Vergebung. Wir danken dir, großer Gott, dass du in einer solchen klaren Weise mit uns sprichst, dass wir Gnade vor dir gefunden haben und dass du uns die Bibelstellen durch deinen Geist zeigst und dann erleuchtest, damit wir erkennen, wo wir angekommen sind und Belehrung aus deinem Munde erfahren, Offenbarung durch deinen Heiligen Geist. Geliebter Herr, wir danken dir für die Sendung deines Knechtes und Propheten. Mögen Menschen darüber spotten. Wir danken dir, dass du dein Wort eingelöst hast. Die Verheißung ist wahr geworden und dein Volk hört auf das, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Geliebter Herr, an diesem Tage bitten wir auch für alle, die in die Schlinge des Feindes auf diese oder jene Weise geraten sind. Wir bitten für alle, die da lehren, dass du schon gekommen bist und überhaupt was immer sein mag. Wir bitten heute als Gemeinde. Wir sind vereint im Geiste und im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Großer Gott, schenk Gnade, dass dein Wort, die göttliche Botschaft, das letzte Wort ist für deine Gemeinde. Dass deinem Wort nichts hinzugefügt, nichts weggenommen wird. Nochmals bitten wir dich, sei allen gnädig, hilf allen, durch dein Wort die Orientierung zu bekommen und sich von deinem Geist in alle Wahrheit leiten zu lassen. Herr, allmächtiger Gott, wir danken dir auch dafür, dass du unsere Augen geöffnet, dass wir die Endzeit auch besonders mit Israel und der umliegenden Gegenden und Nationen sehen können. O großer Gott, welch ein Vorrecht hast du uns geschenkt, von dir selber belehrt und gelehrt zu werden. Wir danken dir nochmals für den Dienst deines Knechtes und Propheten. Und wir bitten dich, schenk uns Gnade, alles recht einzuordnen, in den rechten Zusammenhang zu bringen, dass kein Widerspruch mehr da ist, sondern göttliche Harmonie zwischen Botschaft und Botschafter, zwischen Gott und dem Volke Gottes, zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Habe du deinen Weg und fange an, mit Geist und Feuer zu taufen. Habe du deinen Weg in unserer Mitte, dass eine Apostelgeschichte geschieht durch das mächtige Wirken deines Heiligen Geistes. Wir danken dir dafür gemeinsam und rühmen das Blut des Lammes und das Wort Gottes und den Geist Gottes, der in unserer Mitte wirksam ist. Dein Sieg ist unser Sieg. Dein Wort ist unser Wort. Wir danken dir auch für die Wortbetrachtung heute Nachmittag. Dein Segen ruhe auf uns allen. In Jesu heiligem Namen. Und alles Volk sage Amen. Amen und nochmals Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Die Zeit ist fortgeschritten. Wer hat heute von euch ein Lied? 166 höre ich gerade. O, wenn dich dürstet, komme. Heute haben wir getrunken. Es ist ja immer so, wenn man evangelistisch predigt, dann kann man das ein wenig mächtiger tun, wenn man lehrmäßig das Wort Gottes darbringt und die Schriftstellen liest, dann muss die Auswirkung nicht durch die Lautstärke des Predigers kommen, sondern wirklich nur durch das Wort Gottes, das ja hindurchdringt. So wünschen wir allen von Herzen Gottes Segen, unserer Schwester aus den USA auch Gottes Segen, allen, die heute hier sind. Gott, der Herr, segne euch. Wir laden alle für den letzten Sonntag des kommenden Monats wieder ein. Und so Gott will, habe ich keine weiten Reisen vor, diesmal nach Rumänien und mal sehen, wie es weitergeht. Ihr wisst ja, in Rumänien haben wir in Europa die größten Versammlungen. Da sind viele, viele, die die Botschaft glauben. Und ich nehme einfach Grüße mit. Amen. Zum Schluss Halleluja sei gepriesen.
Halleluja sei gepriesen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt.
Amen. Amen. Der Gnade des Herrn befohlen. Bis uns wiedersehen. Dankeschön.